Herzlichen Dank. 34 Jahre, dass es so lange gehalten hat, das liegt vor allem an meiner Frau. Ja, genau. Die ist so nett und die hat ganz viel von dem, was heute im Philipperbrief uns weitergegeben wird. Ich starte mal von hinten. Was ist hinten am Gottesdienst? Da muss man aufräumen und ich starte mit einer Aufräumgeschichte. Nach dem Gottesdienst half ich noch beim Stühlestellen. Das bin jetzt nicht ich, sondern das berichtet ein Gemeindeglied. Neben mir stand ein Mann, den ich noch nie gesehen hatte. Wir arbeiteten schweigend nebeneinander, bis er plötzlich meinte, ich bin heute zum ersten Mal hier. Ich wollte eigentlich gleich nach Hause, aber dann sah ich, dass Hilfe gebraucht wird. Da dachte ich, Hände habe ich ja auch. Später stellte sich heraus, dieser Mann war Geschäftsführer einer großen Firma mit Hunderten von Angestellten. Keiner hätte erwartet, dass er einfach Stühle rückt. Aber genau das hat er getan. Ganz selbstverständlich. Und alle, die ihn sahen, waren beeindruckt, nicht von seiner Position, sondern von seiner Haltung. Und diese kleine Begebenheit, die erinnert an das, was Paulus den Philippern in unserem heutigen Predigttext schreibt, dass es eben nicht um unser Ansehen oder unseren Vorteil geht, sondern dass wir uns demütig für andere auch einbringen. Und es zeigt in diesem Text, den ich gleich lesen werde, dass dieses größte Vorbild für diese Haltung nicht dieser Geschäftsmann war, sondern der Sohn Gottes selber, der sich erniedrigt und der durch seinen Dienst dich und mich gerettet hat, soweit du das für dich persönlich in Anspruch genommen hast. Unser Predigttext kommt aus dem Philipper 2 und ich möchte zunächst die Verse 1 bis 5 lesen. Ich lese nach Luther. Das hat sich nicht geändert bei mir, aber ab Vers 6, das hat sich dann geändert, lese ich es dann anders als vor 20 Jahren nach der NGÜ, aber das kommt ja später, ein bisschen was muss man sich ja noch aufheben. Zuerst mal die Verse 1 bis 5, da heißt es, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Vielen Dank auch all denen, die Musik gemacht haben und schon eingestimmt haben auf unser Thema. Es geht um Freude und um Begeisterung. Und deswegen habe ich für mich und damit letztlich auch für euch überschrieben heute Morgen, begeistert Christ sein. Christ sind wir ja, ne? Also die meisten hier drin würden sich so bezeichnen. Manchmal sind wir es auch bloß dem Namen nach, da würden dann viele, viele andere das auch noch unterschreiben, aber sind wir wirklich von Herzen begeistert, auch Christ. Nicht nur dem Namen nach. Und der Paulus startet ja, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Das ist doch, wenn das so ist, dann ist es eine große Freude in der Gemeinde. Das muss man sich mal überlegen. Ich meine, dieser erste Begriff, da kommt hoffentlich Freude auf, wenn das bei euch in der Gemeinde so ist. Ermahnung in Christus. Das übersetzt eben der Luther mit ermahnen. Da haben manche so ein bisschen den mahnenden Zeigefinger und auch das gibt es in Gemeinden. Ne? Das machst du ja nicht. Das tut man bei uns ja nicht. Ne? So ist das nicht gemeint. Da geht es auch nicht darum, dass ich es besser weiß als der andere, sondern ermahnen, wie es dieser Geist Gottes tut, der genau das als Eigenschaft oder Eigennamen hat, was hier im Griechischen als Verb auch steht, dieses Paraklesis. Dieser Paraklet, dieser Heilige Geist, wörtlich übersetzt, der zur Hilfe an die Seite gerufene. Das ist Ermahnen in Christus. Wie er sonst Menschen ermahnt, weiß ich nicht, aber Ermahnen ist in Christus ist genau das. Dass wir zur Hilfe an die Seite von anderen kommen. Und es gibt so viele, die auch Hilfe brauchen, in der einen oder anderen Art, und wo wir uns hoffentlich auch selber helfen lassen. Aber es braucht eben dieses Ermahnen in Christus, und deswegen so ganz kurz, ist es so, ist nun bei euch Ermahnung in Christus oder, wie ich es mal so für mich formuliert habe, bin ich da für dich in der Gemeinde? Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Und deswegen habe ich so Fragezeichen im Hintergrund. Ich kann das ja so oder so lesen. Es ist so, wunderbar, oder ist es so? Und ich habe jetzt halt mal mit einem Fragezeichen angefangen. Auf der nächsten Seite kommen dann auch andere Zeichen. Aber jetzt mal in Frage gestellt. Bist du einer, der da ist für andere? Das Zweite, was uns hier gesagt wird oder gefragt wird, ist Trost der Liebe. Und dieser Trost der Liebe, da geht es darum, dass wir, das steckt da drin in diesem Begriff Trost, dass wir tatsächlich eben mit Worten andere Menschen so erbauen, dass sie getröstet dann auch sind. Wir haben ja manchmal solche Phrasen, das wird schon wieder, und das brauchst du nicht so schwer nehmen, und ist mir auch schon passiert, und ist nicht so schlimm. Das hilft nur bedingt. Trost der Liebe ist tatsächlich, so habe ich für mich formuliert, keine leeren, sondern liebevollen Worte oder mit Liebe gefüllte Worte. Ich bin ein bisschen bekannt dafür, auf jeden Fall für Leute, die mich besser kennen, dass ich manchmal so schnell auch mal was raushau. Das hört sich oft dann auch lustig an. Das ist zunächst mal gar nicht so schlecht. Ne? Aber manchmal kann das auch verletzend sein. Da bin ich eben relativ schlagfertig. Und ihr wisst ja, was Schläge manchmal verursachen. Blaue Flecken bei anderen. Dann war es schlecht. Jetzt, wenn es so das leichte Schlägchen an den Hinterkopf ist, dann kann es auch hilfsreich sein. Trost der Liebe ist das leichte Schlägchen an den Hinterkopf, nicht der Schlag ins Gesicht. Keine leeren Worte, keine Phrasen, sondern dass ich wirklich auch meine Worte von dieser Liebe Gottes gestaltet lasse und das weitergebe. Diese Liste ist ja bei weitem noch nicht zu Ende. Da heißt es Gemeinschaft des Geistes. Und wenn man es so kurz liest, dann denkt man, da geht es um den Heiligen Geist, aber es geht nicht um den Heiligen Geist, wobei der das wirkt. Aber es geht um, dass wir eben nicht nur beieinander sind, so wie heute. Da sind wir ja körperlich anwesend. Ich kann ja nicht hinter deine Hirnschale hier schauen, ob du wirklich auch da bist. Also geistlich anwesend. Ich hatte das in der Schule raus. Ich war in dem Sinne clever, dass ich wusste, was die Lehrer wollten. Ich war nicht clever, aber ich wusste, was die Lehrer wollten. Deswegen saß ich in der ersten Reihe und nicht in der letzten. Das ist total blöd, denn der Lehrer guckt nie auf die erste Reihe. Sondern er guckt immer auf die letzte, weil da sitzen die Typen, die denken, sie könnten in der letzten Reihe Blödsinn machen. Ich war davon überzeugt, erste Reihe eignet sich da durchaus besser dafür. Und deswegen saß ich in der ersten Reihe und habe dann während dem Unterricht, du musstest einmal im Unterricht irgendwas Produktives bringen, also einen kleinen Beitrag, dass der Lehrer wirklich auch merkt, ah, der ist anwesend. Also irgend so eine simple Frage und dann ganz schnell strecken, das kriegt er dann auch mit, dann kurz was raushauen und dann war die Stunde und deine Mitarbeit gerettet. Also es war der Tipp für alle Schüler hier drin und die im Netz, die das eh noch schon wussten, aber ich habe das so gelebt ein bisschen. Und sonst konnte ich aber geistig abwesend sein. Ich war da, aber ne, einmal geschwind, zack, und dann war auch gut. Deswegen habe ich auch mal eine Schulklasse wiederholt. Weil mir das so gut gefallen hat in der ersten Reihe. Ja, genau. Gemeinschaft des Geistes. Da geht es darum, dass wir nicht bloß irgendwie da sind, halt anwesend und halt dabei sind, sondern dass wir auch geistlich anwesend sind. Und das macht sich auch in unseren Treffen dadurch bemerkbar, dass wir eben nicht bloß nach dem Wetter fragen und wie geht's und dann schon wieder weiter sind, sondern dass wir wirklich auch geistlich nachfragen. Wie geht's dir denn mit dem Thema, wo wir uns letztes Mal drüber unterhalten haben oder was im Hauskreis dran war oder was wir am letzten Sonntag in der Predigt gehört haben, da ist bei mir hängen geblieben, was war denn das bei dir? Da bist du eben nicht bloß anwesend, sondern da bist du geistlich anwesend. Dass wir uns gegenseitig immer wieder auch erinnern und dass wir uns da fördern und mit dabei sind beim anderen. Gemeinschaft, die trägt, heißt eben nicht bloß, wir sind zu zweit und tragen einen Eimer Wasser, sondern Gemeinschaft, die trägt, heißt, ich gucke auch nach dem geistlichen Wohl des anderen und wie es dem gerade so geht. Und deswegen kurz, Gemeinschaft des Geistes heißt bei mir, ist mir dein geistliches Wohl wichtig? Und zu meinem ersten Punkt noch eine kleine Unterüberschrift und die anderen haben dann 6 oder 8 Unterpunkte. Wir kriegen das hin. Herzliche Liebe und Barmherzigkeit steht da. Ups, da, wo habe ich denn meine Barmherzigkeit? Die habe ich irgendwie verschwinden lassen. Da geht es drum und bei diesem Barmherzigkeit. Da steht splagnon im Griechischen. Das musst du jetzt nicht sagen, aber dieses Wörtchen, dieses Verb, von dem es kommt, wird auch für Jesus immer wieder mal verwandt. Wenn ihm wirklich was zu Herzen ging, und da eigentlich heißt es, da hat es ihm die Eingeweide umgedreht. Wann ist denn das letzte Mal passiert bei dir? Bei einem schlechten Geruch? Oder wo du wirklich was gehört hast von jemand, dem was passiert ist und dir ist es wirklich zu Herzen gegangen. Eine deutsche Germanistik-Professorin, Literaturwissenschaftlerin und Philosophie-Professorin, die an der Uni in Stuttgart tätig war, jetzt nicht mehr, hat mal definiert, was Barmherzigkeit für sie bedeutet. Ist hochinteressant. Barmherzigkeit ist tätige Nächstenliebe. Und dann schreibt sie weiter, Barmherzigkeit bezeichnet eine existenzielle Betroffenheit im Innersten und ein Tun, das mehr ist als bloßes Gefühl des Mitleidens. Also so eine richtige Betroffenheit, mehr als Mitleid empfinden, eben, dass es auch zum Tun kommt. Ist bei euch herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann ist es super. Denn dann sind Leute nicht bloß, oh, sondern, oh, wie kann ich dir da helfen? Und deswegen für mich kurz formuliert, bin ich berührt und will ich dem anderen deswegen helfen? Wenn das in der Gemeinde passiert, diese 4 Dinge allein, die der Paulus hier nennt, dann ist es eine große Freude. Und man kann sich kaum vorstellen, dass das noch getoppt werden kann. Aber der Paulus macht im Vers 2 weiter, und ihr seht, wie lange es noch braucht, bis wir dann bei Vers 11 sind. Da heißt es im Vers 2, so macht meine Freude dadurch vollkommen. Also da gibt es noch was darüber hinaus. Und das wollen wir uns anschauen unter diesem Begriff oder dieser Überschrift vollkommene Freude. Voller Freude, wenn diese vier Dinge, die wir gerade hatten, bei euch da sind, bei dir da sind. Und vollkommene Freude, wenn das, was der Paulus jetzt aufzählt, in unseren Gemeinden und in meinem Leben eben auch da ist. Was heißt es denn hier? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Da geht es um dieses Ein. Und wir verstehen, da geht es um Einheit. Um Einheit. Da geht es um, so habe ich das mal genannt, um innere Einheit. Denn es macht zunächst mal so eine innere Einstellung noch mal deutlich unter uns Christen. Eines Sinnes sein. Da geht es ja nicht darum, dass wir als Gleichgesinnte gleich denken müssen. Also, das ist schon, wenn wir irgendeinen Gegenstand anschauen, sehen wir den anders. Und manche, die sehen die 23 so und so und so, und die andere sehen dann halt 32 oder was auch immer. Na, die sehen da keine Schafe, sondern halt einen Butzlapper. Also man hat ja verschiedene Ansichten an verschiedenen Dingen. Aber Gleichgesinnte müssen nicht gleich denken, aber man hat grundsätzlich zu den wichtigen Themen die gleiche Ansicht und Überzeugung und eventuell eben auch die gleichen Interessen. Und deswegen sind wir auch hier im Gottesdienst. Aber wir haben sicherlich viele verschiedene Ansichten. Aber in den wichtigen Dingen, da sind wir uns einig. Einheit. Und zwar das, dass wir Gott brauchen, dass wir diesen Christus brauchen, dass sein Opfer eben mir gilt. Und dass ich aus mir heraus nichts Gutes kann und dass ich seine Vergebung brauche und. All das sind die Dinge, die uns einen. Eines Sinnes. Es braucht gleiche Liebe oder eine Liebe. Und es ist diese Liebe, die Gott selber in unser Leben gebracht hat. Diese göttliche, diese bedingungslose Liebe. Es wird ja in dieser Welt und vor allem auch in der Musik ganz viel über Liebe gesungen oder in der Kunst über Liebe gemalt. Keine Ahnung, was für Bilder und Texte du gerade im Kopf hast. Aber das ist nicht unbedingt diese Liebe, die hier gemeint ist. Sondern es ist diese Agape-Liebe. Diese selbstlose, göttliche Liebe. Gleiche Liebe. Das ist die, die eben Gott uns geschenkt hat. Und die übrigens sein Geist als Frucht in unserem Leben wachsen lässt. Die Frucht des Geistes aber, wie heißt es im Galaterbrief, ist Liebe. Da steht nicht Früchte, sondern da steht Frucht ist Liebe. Und dann, so kann man das übersetzen, Doppelpunkt. Und dann kommen all die anderen Dinge, die letztlich diese Liebe dann erklären. Also es ist die Frucht, Liebe. Und deswegen sagt Jesus ja auch, Gott lieben und deinen Nächsten lieben wie dich selber. Und das wirkt dann auch noch der Geist Gottes in unserem Leben. Das ist doch genial. Vollkommene Freude, dass das tatsächlich geschehen darf und dass Gott es dann auch noch schenkt, dass diese Liebe in unserem Leben wirkt und wir die miteinander erleben dürfen. Gleiche Liebe. Und deswegen kann es dann auch sein, dass wir dann einmütig und einträchtig miteinander umgehen. Das fordert der Paulus ein, dieses griechische Wort, das hier steht, ihr seht, ich habe mich bemüht, ne, bin jetzt nicht so gebildet, aber ich habe halt gedacht, für die Kirchheimer mache ich das. Habe also mal nachguckt, was da im Griechischen steht. Da geht's, ist ein zusammengesetztes Wort. Und das eine heißt gleich und das andere heißt Atem. Das ist schon mal interessant, ne? Einmütig heißt gleich atmen. Und das wissen alle Jogger, die in Gemeinschaft mit anderen joggen. Deswegen bin ich mit meiner Frau nie laufen gegangen. Also doch einmal oder zweimal, das funktioniert nicht. Weil die hatte völlig andere Atmung als ich. Das geht bei mir nicht. Dann muss ich aufgeben. Bei mir muss die Atmung auf meine Schrittlänge passen und auf meine Kondition und. Und wenn andere da mitlaufen, müssen die den gleichen Atem haben, damit es gut funktioniert. Sonst bist du entweder völlig außer Atem oder du hast Schnappatmung oder was auch immer. Das ist ganz schwierig. Deswegen laufen, glaube ich, Leute auch mit Kopfhörer heutzutage durch Gegend, damit sie die Atmung der anderen nicht hören. Keine Ahnung. Das war ein ganz blödes Beispiel oder ein ganz einfaches Beispiel oder vielleicht für dich sogar nachvollziehbar, aber es gibt ja noch einen ganz anderen Atem und der muss gleich sein, damit wir Christen miteinander gut Schritt halten. Dieser Atem ist der Atem Gottes, der uns Menschen zunächst mal zu lebendigen Wesen macht. Da brauchen wir den gleichen Atem. Denn nur die vom Geist Gottes Getriebene, die sind wirklich Gottes Kinder. Und deswegen kannst du dann auch gleich unterwegs sein, einträchtig, einmütig unterwegs sein. Mit dem gleichen Atem, weil dich der gleiche Geist antreibt. Vollkommene Freude. Das sind Dinge gewesen, die unser Inneres ausmachen sollen. Und die haben alle irgendwas mit Einheit, miteinander, gleich zu tun. Und deswegen, ja, Christen sind sehr unterschiedlich, aber geeint, und der Paulus nützt ja in seinen Briefen gerne auch den Leib, wo das Haupt letztlich über alles bestimmt, die unterschiedlichen Glieder sehr, sehr unterschiedlich sind, aber trotzdem eine Einheit bilden. Und das sind wir als Christen in Kirchheim, hier beim Christusbund, aber eben auch als Christen weltweit. Und dann wird sich das nach außen hin zeigen. Und so schreibt der Paulus das dann auch. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Wenn das Menschen leben würden in dieser Welt, nur das, wenn man sich mal überlegt, was dem anderen wirklich gut tut und das versuche ich dem zu geben und das jeder denkt, also der Wahnsinn, ne? Das würde richtig gut funktionieren. Es würde niemand Raketen zum anderen schicken, denn das weiß man, dass das dem anderen nicht gut tut. Und deswegen, selbstloses Handeln, da geht es eben nicht darum, dass ich als Egoist in dieser Welt unterwegs bin, sondern da geht es darum, dass ich den anderen sehe. Und ich fasse mich dann die eigene Nase, also da bin ich gern Egoist, denn da kommt meine Frau jetzt ins Spiel, vielleicht ist sie ja jetzt auch da, die lebt wirklich selbstlos an ganz vielen Stellen. Wenn sie da ist, stellt sie sagen, sag bloß nichts, aber es ist tatsächlich so. Ne? Die opfert sich an ganz vielen Stellen für andere. Hat auch ein bisschen mit dem Charakter zu tun, aber das ist schon eine Haltung. Ich bin dann eher einer, der sagt, dafür lasse ich mich zahlen und das will ich dann auch und so, ne? So ein bisschen. Und wo sind wir nicht? Ganz oft eben egoistisch unterwegs. Und auf keinen Fall bereit, das, was mir zusteht, darauf zu verzichten. Also wenigstens das, was mir zusteht, hätte ich dann auch gern. Zum Glück lebt der Sohn Gottes, hat der Sohn Gottes so nicht gelebt. Wir sollen nicht als Egoisten, sondern als Christen unterwegs sein. Das ist ungefähr das Gegenteil vom Egoist. Dann ist einer, der eine, der für sich lebt und ein Christ, und wie gesagt, das ist schon ein Fragezeichen an mich selber, ist eben auch einer, oder ist einer, der diesen Christus in sich trägt, und der hat ganz anders gelebt. Und das wollen wir uns zum Schluss anschauen, was denn diesen Christus oder einen Christen letztlich ausmacht, in dem dieser Christus wohnt. Und ich hoffe, dass dich das dann voll begeistert, das war das letzte Lied, das gesungen wurde, begeistert von Jesus. Und ich hoffe, dass das bei dir tatsächlich der Fall ist. Dass dich das total begeistert, wie dieser Christus lebt, gelebt hat, für dich und für mich. Er, dieser Christus, und jetzt lese ich nach der NGÜ, das müsst ihr ja Luther zuschlagen, da heißt es, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und das ist das, was letztlich ich unter dieser Überschrift gefasst habe, dass wir diese Uneigennützigkeit Jesu, dass wir da wieder ganz neu davon begeistert sind, voll und ganz, von diesem Handeln. Denn wenn wir sein Leben betrachten, da kommt er als ohnmächtiges Baby, er hätte ja ganz anders kommen können. Er war ja angewiesen. Als der Sohn Gottes hätte er ganz anders kommen können. Deswegen haben ihn die Weisen zunächst in einem Palast vermutet. Als wenigstens Sohn eines Regenten, aber doch nicht im Stall, als Sohn eines Zimmermanns, Mini-Baby, völlig angewiesen. Er verzichtet in seinem Leben auf das, was Gott eben ausmacht, Allwissenheit, und geht in diese Lebensschule bei seinem Vater, bei seiner Mutter und wo auch immer. Und so lesen wir ja in Lukas 2, 52, als er da im Tempel saß und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Also da hat sich Jesus so reduziert, dass der letztlich so gelebt hat wie wir. Gewachsen ist, älter geworden ist und dazugelernt hat. Ja, er zeigt seine Allmacht. Das macht ja Gott aus, dass er nicht nur mächtig ist, sondern allmächtig, indem dass er anderen tatsächlich hilft, Lahme gehend werden, Blinde sehend werden und sogar Tote zum Leben erweckt. Aber er lebt das eben uneigennützig, er nützt diese Macht nicht, als ihn dann im Garten Gethsemane festsetzen, fesseln, verspotten, geißeln, anspucken, an ein Kreuz schlagen, da wehrt er sich nicht. Uneigennützig. Wenn wir Macht haben, wenn wir was zu sagen haben, wie machen wir das dann? In Friolzheim, das ist völlig Geschichte bei mir, als Hausvater, da war ich der Meinung, der Parkplatz vorm Haus, das ist meiner. Die Macht habe ich. Ja, genau. Und weh, da hat einer geparkt. Weh. Ja. Oder hat mich gar zugeparkt. Das gab es dann auch, weil ich habe dann tatsächlich ein Parkplätzle gekriegt. Da war der Jürgen dafür verantwortlich. Der hat es genauso gesehen wie ich, dass der Hausvater einen Parkplatz braucht. Aber können wir auch mal auf unser Recht verzichten und auf unseren Parkplatz? Es wären nur ein paar Schritte gewesen, und manchmal ist es doch so in unserer Gemeinde. Da habe ich ja Recht drauf, nicht unbedingt auf den Platz, wo du gerade sitzt. Aber so, ne? Und schließlich bin ich ja der Zuständige für und nicht für Da habe ich ja Recht drauf. Und da völlig uneigennützig zu sein, Jesus hat es vorgelebt. Demütig. Er wird zum Knecht, zum Diener. Und er ist sich nicht zu schade, seinen Jüngern die Füße zu waschen, aber er ist sich auch nicht zu schade, sich sehen zu lassen mit Verbrechern, mit offensichtlichen Sündern und Sünderinnen, mit Ausgestoßenen, Ausgerasteten und Verfluchten und Besessenen. Und er war sich auch nicht zu schade, denen zu helfen. Er wird ein Diener. Wir lassen uns gern bedienen. Aber es begeistert mich voll und ganz, dass Jesus bereit war, mir zu dienen. Und mein fast letzter Punkt. Er war bereit, gehorsam zu leben, wo man beim Sohn Gottes doch erwarten würde, der erwartet Gehorsam von anderen. Aber zunächst mal hat er vorgelebt, wie gehorsam gelebt wird. Der kam als Mensch, schon da hätte ich meine Probleme gehabt, als Gott, als Sohn Gottes, das wird uns manchmal gar nicht bewusst, wie klein sich Gott macht und Mensch wird. Aber da war gehorsam. Da habe ich gesagt, okay, mache ich. Das ist wie wenn der Konstrukteur bei Daimler zum Schreible wird. Das ist der Sohn Gottes. Der Konstrukteur dieser Welt. Und jetzt wird er ein Mensch. Und er wurde und blieb gehorsam auf diesem Weg, den Gott vorgegeben hat, der Vater, diesen Rettungsweg, dass er tatsächlich im Gehorsam bis zum Kreuz gegangen ist und für uns gestorben ist. Und das begeistert mich, dass Jesus bereit war, so zu leben, uneigennützig, demütig und gehorsam. Denn weil er so aus Liebe das für uns gelebt hat, können wir heute dieses Geschenk, das er uns anbietet, ewiges Leben haben. Weil er für uns unschuldigerweise ans Kreuz ging, für unsere Schuld dort gestorben ist, für uns zur Sünde gemacht wurde, die Strafe auf ihn gefallen ist, auf dass wir Frieden hätten mit Gott und deswegen ewiges Leben möglich ist, ewige Gemeinschaft mit ihm. Die einzige Bedingung, damit wir dieses Geschenk annehmen können und in dem leben und es auspacken sozusagen, ist was? Bekannteste Vers in der Bibel macht es sehr deutlich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn als Geschenk gab, damit alle, die an ihn glauben. Das ist die Bedingung, dass wir an ihn glauben, ihm vertrauen. Und wenn du das noch nicht tust, dann wünsche ich dir, dass du ganz begeistert nicht bloß staunst übers Papier vom Geschenk, sondern dass du es persönlich annimmst und auspackst, dass es deins wird. Dass diese Begeisterung dein Leben ergreifen darf. Und ich hoffe, dass diese Begeisterung des Vorbildes Jesu eben auch dein Leben ganz neu erreicht. Denn bei begeistert steckt was drin? Geist. Begeistert. Da steckt der Geist drin. Und das wirkt letztlich eben auch der Geist Gottes, diese Freude in unserem Leben. Und das wünsche ich dir für heute, für diese Woche und für dein ganzes Leben. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du es so gut mit uns Menschen meinst. Du hättest uns einfach auch vergessen können, vernichten und nochmal irgendwie was Neues machen. Aber du bist in deiner Liebe gekommen, hast diesen irren Rettungsplan ausgedacht und dein Sohn im Gehorsam ihn gelebt, damit alle, die das verstehen, und schon dazu brauchen wir deinen Geist, dass die wirklich Ja sagen können dazu, das empfangen und dann Veränderung erleben dürfen den dein Geist in unserem Leben wirkt. Was für eine geniale Sache. Und wir können nur beschämt immer wieder darüber staunen, dass es eben auch für uns gilt. Jetzt schenkt, dass wir diesen Geist nicht dämpfen, sondern dass er das wirkt, was du ihm aufgetragen hast. Diese Liebe, diese Freude. Eben, dass wir als Christen nicht nur dem Namen nach Christen sind, sondern erkennbar, dass der Christus selber in uns lebt. Und damit diese Freude. Hab Dank, Herr. Amen.